Meister, es wird bald dunkel. Wir müssen noch ein Stück weitergehen. Du hast mit vielen Leuten geredet und hast ihnen ihre Fragen beantwortet. Für heute reicht es doch nun.
Halt! Jetzt muss ich auch noch etwas sagen. Ich habe auch ein Problem, das noch besprochen werden muss. Es ist einfach kein Leben mehr, seit unser Vater gestorben ist. Mein Bruder will nun über alles bestimmen. Da komme ich immer schlecht weg. Wenn es Arbeit gibt, dann lässt er mir gern den schweren Teil. Wenn es etwas zu gewinnen gibt, dann nimmt er sich den großen Teil. Es ist eben nichts, wenn zwei Brüder miteinander auf demselben Hof leben und arbeiten. Ich habe meinem Bruder schon oft gesagt, so geht es nicht weiter. Jetzt wird geteilt, dann weiß jeder, was ihm gehört. Aber mein Bruder lacht dann nur darüber. Meister, ich halte das nicht mehr aus. Sag doch du meinem Bruder, dass er den Hof mit mir teilen soll.
Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Von euch will ja jeder nur seinen Vorteil. Jeder hat Angst, dass er zu kurz kommt. Da hilft auch das Teilen nicht. Ihr müsst schon selber herausfinden, worauf es ankommt.
Warum redet er so hart zu ihm?
Wieso bist du so streng zu ihm? Warum willst du mit ihm nichts zu tun haben?
Ja, das kennen wir ja gar nicht von dir.
Ich will euch eine Geschichte erzählen. Dann versteht ihr mich bestimmt besser.
Komm, mein Knecht, wir wollen durch unsere Felder gehen und schauen, wie es mit der Ernte aussieht.
Ja, Herr, nach diesem wundervollen Sommer können wir bestimmt eine Menge ernten.
Das gibt eine Ernte. Das sind nicht 30 und nicht 60, sondern 100 Körner in jeder Ähre.
Ich kann mich nicht erinnern, als es schon mal eine solche gute Ernte gegeben hat.
Komm mit, wir gehen zu den Olivenbäumen.
Die hängen ja ganz dicht voll und wunderschön sind Oliven auch gewachsen.
Dieses Jahr ist alles gut gediehen. Dieses Jahr gibt es bei allem eine Riesenernte. Wenn es so viel zu ernten gibt, dann habe ich ja gar keinen Platz. Wo soll ich denn das alles hintun? Meine Scheunen und Vorratsräume reichen ja nie und nimmer für so eine Ernte. Was soll ich tun? Ich hab's. Ich werde meine Scheunen und Vorratshäuser abbrechen und größere bauen. Und dann sammle ich in den neuen Vorratshäusern all mein Korn und all meine Güter. Und dann ruhe ich aus. Dann kann ich leben. Dann will ich zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast es jetzt gut. Jetzt hast du einen Vorrat für viele Jahre. Jetzt bist du sicher. Sieh an, was ich alles gesammelt habe. Ruh dich aus, iss und trink und habe gute Mut.
Der Herr, dein Gott, spricht zu dir. Du bist ein Narr. Du sagst zu dir, habe Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Du glaubst, du kannst jetzt leben, weil du volle Vorratshäuser hast. Heute Nacht werde ich das Leben, das ich dir geliehen habe, von dir zurückfordern. Wem gehört denn alles das, was du angehäuft hast?
Ich kenne eine ähnliche Geschichte.
Ja, so ist es, man lebt nicht von dem, was man hat.
Wer Schätze sammelt, ist ein Narr. Ihr braucht keine Schätze. Ihr braucht einen ganz anderen Reichtum. Bei Gott reich sein, darauf kommt es an.
Wie meinst du das?
Ich will euch noch mehr erzählen und zeigen. Geht mit mir, dann erlebt ihr, wie ich das meine. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib mehr als Kleider und Anziehen. Gott sorgt für uns alle. Lasst Gott die Kleinen sorgen und sorgt euch darum, dass Gottes Willen in unserer Welt geschieht. Das ist ein Leben. Da seid ihr reich bei Gott.
Meister, ich will dir noch mehr zuhören. Das lerne ich nicht auf einmal, was du hier meinst.
Ich will es mir auch gern noch einmal überlegen, was eigentlich wichtig ist. Ich werde mit meinem Bruder sprechen, aber ich weiß noch nicht, was ich tun werde.
Es ist gut. Euer Vater weiß, was ihr braucht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigttext, den lesen wir heute nicht, deshalb wird er auch nicht angezeigt. Lukas 12 steht er eigentlich, Verse 16 bis 21 oder auch schon ab 13. Die Kinder haben uns schon das Wichtigste davon vorgespielt in ihrem Anspiel. Ich werde auch noch mal einen Teil davon in der Predigt sowieso nacherzählen. Das Thema heute heißt Durchsehen lernen. Da brauche ich gleich am Anfang zwei von euch. Zwei Freiwillige. Passiert gar nicht viel, ihr dürft einfach nach vorn kommen und euch da vorne ein schönes großes Stück nehmen. Mal ganz kurz, dann dürft ihr vorsichtig wieder zurücklegen. Wer hat Mut? Einfach mal ganz kurz nach vorn kommen. Ja, die Jasmin, die erste Freiwillige haben wir schon. Gibt's noch schon zwei mutige Kinder hier? Der Jan kommt auch. Jasmin, was gefällt dir besonders? Guck mal, da hat's einen wunderschönen Blumenkohl. Leg mal deinen Pumpe geschwind aus der Hand. Nimm mal diesen wunderschönen Blumenkohl. Weißt du, was ein Blumenkohl ist? Da genau hinter den Tomaten. Genau, den nimmst du mal bitte. Und der Jan, der kann sich auch irgendwas raussuchen, was nicht zu klein ist. Auch ungefähr so groß wie der Blumenkohl. Da vorne hinter der Jasmin liegt so ein wunderschöner Zierkürbis. Siehst du den? Der, genau. Jetzt nehmt ihr den beide mal und dann haltet ihr euch direkt vors Gesicht. Geht's? Kraft da, ja, direkt vors Gesicht. Und könnt ihr durchsehen? Durch den Blumenkohl? Nein. Durch den Kürbis? Nein? Ganz bestimmt nicht. Also, dann legt ihr es wieder ganz vorsichtig zurück. Das war's schon. Wir wollen heute lernen, durchsehen. Haben unsere Schwestern in der Gemeinde wunderschön geschmückt, gell? Vielen Dank bei dieser Gelegenheit. Durchsehen wollen wir lernen. Ist gar nicht ganz so leicht, hat die Jasmin und der Jan festgestellt. Aber es ist außerordentlich wichtig. Und ich denke mir, vielleicht könnt ihr tatsächlich doch durchsehen. Es war euch gerade im Moment nur gar nicht bewusst. Durchsehen lernen. Sehr wichtig. Umgekehrt ist geradezu tragisch, wenn wir nicht durchsehen können. Wir hören heute eine Geschichte von einem Mann, der konnte nicht durchsehen und es ging gar nicht gut aus für ihn. Im Frühjahr, da sehen wir ihn, da hatte er seine Äcker bestellt. Das war jetzt schon lange hinter ihm. Ihr wisst, was im Frühjahr da so alles gemacht werden muss. Habt ihr eine Ahnung? Bevor es soweit ist, das Korn so wunderschön goldgelb auf den Ähren steht, na, was macht der Bauer wohl als erstes? Vielleicht auch schon im Herbst. Na? So weit von der Landwirtschaft sind wir hier in Riedlingen doch nicht weg. Der Jonathan. Säen. Und bevor er säen kann, da muss er auch schon was machen. Umpflügen, genau. Erstmal muss er umackern. Ja. Dann ist aber ganz grob schollig, gell? Dann muss er mit der Ecke drüber oder mit dem Grubber oder mit irgendwas. Das weiß der Bruder Schmidt alles viel besser als ich. Aber auf jeden Fall muss der Acker, der Boden, erstmal gut vorbereitet werden. Dann kommt die Saat drauf und dann wird meistens noch gewalzt, dass die Saat gut im Boden liegt, fest, nicht zu fest, aber genug Schluss hat mit dem Boden, ja. Und dann wird gedüngt zwischendrin, heute wird auch noch gespritzt. Auf jeden Fall, da ist viel notwendig, bis so die Frucht wachsen kann. Der Bauer war fleißig, auch seine Weinberge hat er gut im Schuss gehalten. Fleißig waren die Knechte im Winter wochenlang in den Weinbergen und haben die Reben ausgeschnitten. Und dann war ein gutes Jahr gekommen. Nicht nur ein gutes Jahr, ein wirklich super Jahr. Im Frühling und Anfang des Sommers hat es reichlich geregnet. Da ist das Getreide nur so in die Höhe geschossen. Die Früchte konnte man fast wachsen sehen auf den Äckern und Feldern. Und vor der Ernte hat reichlich die Sonne geschienen, dass alles gut ausgereift war. Das Getreide war goldgelb. Und die Weintrauben bekamen auch satte, kräftige Farben. Da seht ihr das Korn, das knickt schier um, so schwer sind die Ähren. Die Weinreben hängen fast bis auf den Boden in seinen Weinbergen, saftige Trauben hängen dran. Und so geht der Bauer durch seine Äcker und Weinberge und freut sich, so wie ihr es uns in eurem Stück ja schon vorgeführt habt. Der Mann fährt sich mit der Zunge über die Lippen und schmatzt schon vor Freude. Das wird dieses Jahr einen sehr guten Tropfen geben. Soweit das Auge reicht, alles gehört ihm. Er ist ein Großgrundbesitzer, gehört zu den reichen Leuten in Israel. Hat's richtig gut. Aber plötzlich wird der Mann nachdenklich. Sein Blick wirkt fast besorgt. Leichte Falten zeigen sich auf seiner Stirn. Mit der Hand fährt er sich gedankenvoll durch die Haare. Er denkt, Mensch, für meine Riesenernte sind meine Keller und Scheunen ja viel zu klein. Was mache ich bloß? Ich kriege ja gar nicht alles unter. Schnell kehrt er um von seinen Äckern und geht zurück ins Dorf. Er geht durch seine Scheunen, inspiziert alles ganz genau, steigt hinunter in die Keller, in alle Räume schaut er hinein. Viele Keller hat er und große Scheunen. Aber alles ist viel zu klein für die große Ernte, die da draußen heranwächst. Aufgeregt geht er umher. Da kommt ihm plötzlich ein Gedanke. Sein Gesicht hält sich wieder auf, die Sorgenfalten sind weg. So wird er es machen. Er wiegt und rechnet, wie groß wird die Ernte wohl sein? Wie viel Säcke gibt das? Wie viel Platz braucht er dafür in seinen Scheunen? Dann holt er Bleistift und Papier und setzt sich an seinen Esstisch. Die alten Scheunen will er abbrechen lassen und an ihrer Stelle viel größere neue bauen. Die Keller will er auch vergrößern lassen. Morgen gleich noch geht er zum Küfermeister und bestellt neue und größere Weinfässer. Und dann kann er seine ganze Ernte einbringen. Voller Freude über diese gute Idee lässt er sich von seiner Frau gleich noch einen Krug Wein aus dem Keller holen und den herrlichsten Schinken dazu. Noch lange sitzt er in der Nacht in der Stube am Tisch und macht seine Pläne und rechnet alles ganz genau durch. Und dann geht er zufrieden ins Bett. Er denkt, das habe ich wirklich super hingekriegt. So in Gedanken, weil gerade kein anderer da ist, klopft er sich selber auf die Schulter, sagt, super Kerl, echt klasse. Ab sofort kann ich auf meinem Reichtum ausruhen. Seht ihr auf dem Bild, wie er sich in Gedanken auf seinen vollen Getreidesäcken ausruht. Wie sieht sein Gesicht denn aus, könnt ihr es von euren Plätzen erkennen? Ja, Julia, was würdest du sagen? Ja, richtig, satt, zufrieden, entspannt, glücklich. Jetzt kann ihm nichts mehr passieren, jetzt hat er für viele Jahre ausgesorgt. Schließlich hat er sich lange genug abgeplagt und gerackert. Nun kann er die Früchte seiner Arbeit in aller Ruhe genießen. Er hat alles, was er braucht, denkt er, sagt er zu sich selber. Liebe Seele, du hast einen Vorrat für viele Jahre. Ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. Aber es spricht noch ein anderer zu ihm in dieser Nacht. Einer hat ihn gesehen, als er da draußen auf seinen Feldern unterwegs war, als er seinen Hof besichtigt. Einer hat ihn gesehen, als er in der Stube saß und seine Pläne machte und rechnete. Und einer sieht ihn jetzt, wie er da so daliegt und zufrieden schläft. Wer ist das wohl? Wer hat ihn gesehen? Draußen auf den Feldern, in der Stube, in den Kellern, in den Scheunen und jetzt im Schlaf. Jasmin. Genau, Jesus, Gott hat ihn gesehen. Und der sagt was zu ihm. Was sagt er denn? Habt ihr gut aufgepasst, ihr habt selber schon gesagt, in eurem Stück, was sagt Gott zu ihm, zum reichen Bauern? Du Narr, sagt er, du Narr, noch diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, noch diese Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann all das, vor was du geschuftet hast? Was nützen dir dann deine großen Scheunen und deine ganzen Vorräte? Da seht ihr, wie der Bauer sich ganz entsetzt an einem seiner Getreidesäcke festhält. Wenn er stirbt, kann er nicht einen einzigen davon mitnehmen. Nicht einen einzigen. Das ist jetzt aber komisch, oder nicht? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, als ihr euer Stück eingeübt habt und es davor kam? Da freut sich der Bauer, dass er eine reiche Ernte hat. Und Gott sagt, heute Nacht musst du sterben. Da hat der Bauer hart gearbeitet, sorgfältig geplant und als Strafe muss er jetzt sterben, oder was? Ist das überhaupt ein Text zum Erntedankfest? Dann können wir ja gar kein Erntedankfest feiern, wenn der, der eine gute Ernte hat, am Schluss noch dafür bestraft wird. Schwierig, gell? Was hätte der arme Bauer denn machen sollen? Vielleicht alles wieder unterpflügen statt ernten? Das passiert den Bauern bei uns auch manchmal heute. Ich erinnere mich noch, vor 20 Jahren war es, glaube ich, in meiner ersten Gemeinde. Da waren die Preise fürs Getreide so in den Keller gegangen. Da haben viele Bauern ihre Getreide wieder untergepflügt, weil es billiger war unterpflügen als ernten und so gut wie nichts dafür kriegen. Die Kerle haben fast geheult. So schlimm war es. Wahrscheinlich haben manche wirklich geheult. Oder letztes Jahr ging es manchen Gemüsebauern so. Da hat die Politik die große Idee gehabt mit den Erntehelfern. Und dann haben viele Bauern keine Erntehelfer gekriegt. Dann stand draußen der Kohl und der Brokkoli und der Lauch und alles mögliche andere. Und zwar niemand da, der es geerntet hat. Mussten sie alles wieder unterpflügen. Hätte es der reiche Kornbauer auch so machen sollen. Alles wieder unterpflügen statt in die Scheunen bringen. Wäre Gott dann zufrieden gewesen? Eher nicht. Eher nicht. Nein, wirklich nicht. Gott hat doch die reiche Ernte wachsen lassen auf den Äckern und Feldern. Warum? Damit die Menschen genug zu essen und zu trinken haben. Aber was hat der reiche Kornbauer falsch gemacht? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, ja? Was hat er falsch gemacht? Ja. Irgendwas hat er falsch gemacht, der Kerl, ja. Er hat in seinem Leben nie gelernt, durchzusehen. Thema heute heißt ja, durchsehen lernen. Und der Bauer hat nie gelernt, durchzusehen. Er hat auf seine schönen Äcker geschaut, auf seine vollen Scheunen, auf all die schönen Gaben, auf seinen vollen Tisch, auf dem lauter gute Sachen stehen, aber er konnte nicht durchsehen. Ja, wohin hätte er denn durchsehen sollen? Wenn ihr davon hinschaut, auf den schönen Zierkürbis, auf den Blumenkohl, was da vorne sonst alles liegt, dann sollten wir nicht nur das sehen, dann sollten wir durchsehen. Wohin? Schwierige Frage. Bianca, eine Idee? Wohin? Richtig. Richtig. Der Bauer hätte sich mal fragen sollen, woher kommt das denn alles? Wer lässt's denn regnen? Wer lässt die Sonne scheinen? Wer lässt's denn wachsen, dass da aus dem Samenkorn am Schluss eine Ehre wird? Aber er hat nicht gefragt. Er hat nicht auf ihn geschaut, durchgeschaut. Und deshalb sagt Gott, du Narr. Ein Narr ist in der Bibel keiner, der dumm ist, schlecht begabt ist. Man kann in der Schule lauter Einsen schreiben und trotzdem ein Narr sein. Ein Narr ist in der Bibel ein Mensch, der nicht gelernt hat, durchzusehen auf Gott, auf den Geber aller Gaben. Und so steht schon im Alten Testament, Psalm 14, die Narren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das zeichnet einen Narren aus. Da kann er noch so intelligent sein, aber er sagt, es gibt keinen Gott, er sieht nicht durch. Das seht ihr auf dem Bild hier. Da hat der Bauer jahrelang gearbeitet, seht ihr Station 1 ganz links. Da arbeitet der Schufter, der schwer schleppt seine Eimer und Kübel und Säcke. Hat eine reiche Ernte, baut noch große Lagerhallen an, hat gejätet, geerntet, gehackt, gedroschen, alles eingebracht. Er hat mehr als genug zum Leben. Seht ihr links? Lampions, voller Tisch, großes Weinfass, da feiert er Party. Und was kommt danach? Julia, was kommt nach dem Partytisch? Der Grabstein, der Tod. Und dann hört's auf. Und er schafft's nicht zu Gott, seht ihr? Da hat er keine Verbindung. Er schafft's nicht in die Ewigkeit, weil er nicht auf Gott geschaut hat, weil er sein Leben nicht bei Gott festgemacht hat. Das ist sein Problem. Natürlich dürfen wir uns an einer reichen Ernte freuen. Und Gott freut sich mit, das sagt die Bibel ausdrücklich. Dazu hat er's wachsen lassen. Es ist ja eine Wohltat von Gott. Es ist sein Segen, wenn er's regnen und wachsen und die Sonne scheinen lässt. Und wenn dann viel wächst, dass wir viel zu essen und zu trinken haben. Gott ist doch kein Miesepeter, der den Menschen nichts Gutes gönnt. Aber das ist zu wenig. Das ist noch nicht das Leben genug haben. Wer sein Leben nicht festmacht bei Gott, dessen Lebensschifflein wird abgetrieben. Auch wenn es ein Luxusdampfer ist. Das Leben des reichen Mannes war äußerlich betrachtet sicher ein Luxusdampfer. Mit allem, was man braucht zum Leben. Aber es verschwand am Ende im Nirgendwo. Es hat das Ziel nicht erreicht. Guckt mal hin, wo wird das Lebensschifflein des reichen Mannes landen? Da unten. Was steht da? Tod. Ja, Benjamin. Genau. Tod. Aus und vorbei. Nichts bleibt übrig. Weil er sein Leben nicht festgemacht hat, nicht verankert hat bei Gott. Ihr seht auf dem Bild, der Anker, der hinüberreicht zu Gott, der ist bei ihm durchgestrichen. Der Maler hat übrigens in diesem Anker was Interessantes eingebaut. Ist euch das schon aufgefallen? Was für ein Zeichen, für ein wichtiges christliches Zeichen ist in diesen Anker eingebaut? Das Kreuz. Genau, da seht ihr es. Hier und da. Gell? Weil das Kreuz, das ist der Anker. Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, unsere Schuld weggenommen hat. Dadurch können wir zu Jesus und zum Gott gehören, zum himmlischen Vater. Aber der reiche Mann hat nicht im Vertrauen auf Jesus sein Leben bei Gott festgemacht. Deshalb ist hier der Anker durchgestrichen. Er hat wohl für dieses Leben gesorgt, reichlich gesorgt, aber nicht für die Ewigkeit. Er hat nie gelernt, durchzusehen auf dem, von dem er alles hat und von dem allein er ewiges Leben haben kann. Da sehen wir es nochmal im Ganzen, das ganze Leben, das ihm nichts endet. Jesus hat ein Wort dazu gesagt, das kann mal einer von euch lesen. Wir lernen es heute aber nicht auswendig, heute machen wir es ganz easy. Ja? Nur lesen. Wer kann es mal lesen von euch? Lesen könnt ihr die meisten. Jasmin. Laut und deutlich. Nützen, genau. Du machst es super. Bisschen lauter noch, dann verstehen es die Geschwister. Einbüßte. Das sind schwierige Wörter, gell? Konjunktiv. Schwierige deutsche Sprache, ja. Matthäus 16, 26a. Hast du ganz klasse gemacht. Was wird einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Alles. Aber sein Leben einbüßt. Was hilft es einem Menschen, wenn er noch so reich ist, aber nicht das Leben hat? Derjenige, der das Bild gemalt hat, der hat da rechts unter diesem Bibelspruch noch was hingezeichnet. Was seht ihr? Eine Seifenblase, ganz genau. Was hat er sich wohl dabei gedacht? Warum hat er die Seifenblase dahin gemalt? Da muss man jetzt ein bisschen denken. Aber ihr habt alle einen Kopf, oder? Guckt mal. Ja? Okay? Könnt alle denken. Was denkt er? Warum hat der Zeichner die Seifenblase dahin gemalt? Die platzt, und was will er damit sagen? Fragen wir mal die Erwachsenen, ob es von den Erwachsenen einer begreift. Was hat sich der Maler gedacht mit der Seifenblase? So ein Leben, das nicht festgemacht ist bei Gott, das nicht gelernt hat, durchzusehen durch die Gaben auf den Geber, auf den Herrn und Vater. So ein Leben zerplatzt eines Tages wie eine Seifenblase. Gell, die ist für ein paar Minuten, für ein paar Augenblicke schön anzusehen. Seifenblasen habt ihr wahrscheinlich alle schon gemacht, gell? Schön, wenn die da so rauskommen, wenn die in der Sonne glitzern, dann treibt der Wind sie ein bisschen weg und dann macht plopp. Und das war's. Aus und vorbei. Nichts davon übrig. Hat keinen Bestand, so ein Leben. Gott aber möchte, dass nicht nur was übrig bleibt von uns. Gott möchte, dass wir übrig bleiben. Wir ganz als Menschen, als Person. Und das können wir aber nur, wenn unser Leben bei ihm festgemacht ist. Und deshalb schauen wir uns zum Schluss nochmal ganz groß den Anker an. Dass unser Leben bei Jesus, beim Herrn festgemacht ist, das geschieht, wodurch, habt ihr eine Ahnung, wie kann man sein Leben bei Jesus festmachen? Jasmin? Richtig, ganz genau, durch den Glauben und die Taufe. Beides gehört zusammen. Denn Glauben schenkt uns Gott. Kein Mensch kann von sich aus an den Herrn glauben. Aber Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist in uns, dass wir begreifen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist für meine Sünden gestorben. Er möchte mich ganz nah bei sich haben, heute und in Ewigkeit. Und dann dürfen wir sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte auch dein Kind sein und zu dir gehören. Das ist der Glaube. Und die Taufe, da bestätigt uns Gott, dass wir nun wirklich zu ihm gehören, dass unsere Sünde und Schuld weggenommen ist und dass wir heute schon Leben haben durch den Glauben an ihn, durch die Gemeinschaft. Die Taufe gehört dazu. Jesus sagt, wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Man ist dafür übrigens nie zu alt. Jesus selbst hat die Taufe eingesetzt und geboten. Sie ist das Zeichen des neuen Bundes. In ihr bezeugt uns Gott öffentlich, dass wir zu seinem Leib gehören, hineingetauft in ihn, in seinen Leib. Und deshalb übrigens an dieser Stelle auch mal ganz herzliche Einladung an alle, die noch nicht getauft sind, aber an den Herrn Jesus glauben. Was hindert's, dass er euch taufen lasst auf den Namen unseres Herrn Jesus und fest verankert seid durch Glaube und Taufe in der Gemeinschaft mit ihm. Dass wir dann alle zu denen gehören, die gelernt haben, durchzuschauen. Ja, vergesst nicht den Zierkürbis und den Blumenkohl. Durchschauen, ja, auf Jesus, auf den Herrn, der uns alles gegeben hat. Und dass wir zu denen gehören, die ihr Leben mit Jesus festgemacht haben bei Gott. Amen.